Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Ich habe die Schnauze mittlerweile echt ein bisschen voll. Ich muss es mal ganz klar und ehrlich sagen, aber diese Superhelden gehen mir mittlerweile einfach nur dezent auf den Sack. Iron Man, Spider-Man, Ant-Man, Superman und jetzt Roofman. Ich habe die Schnauze voll. Was soll das für ein Superheld sein? Manuel, klär mich bitte auf. Was soll das sein?
Ja, ich hatte gedacht, das wäre eher so eine Carlson von Dach-Geschichte. Also so Astrid Lindgren. Ne?
Das wäre Astrid Lindgren von Marvel, wäre schon interessant, oder?
Ja. Das war zumindest so mein Held der Kindheit, ne? Vielleicht, keine Ahnung.
Aber. Ja, ich war mehr so der Michel aus Lönneberger Typ, auch das Buch gelesen und vorgelesen bekommen, aber das gehörte nicht hin. Wir reden natürlich über der Hochstapler, Roofman, und ihr habt es wahrscheinlich schon erkannt, das ist gar kein Superheldenfilm, das war ein kleiner Witz von mir. Ich dachte mir, ich fange diesen Podcast ein bisschen humoristisch an. Und wir sind hier nicht zu zweit, wir sind hier zu dritt, denn, wie heißt es so schön, lieber eine Schlogger im Podcast als ein Hochstapler auf dem Dach. Hallo Schloggi.
Hallo, ich sitze gerade bei euch oben auf dem Dach und von da aus caste ich auch, denn ich bin heute die Roof-Frau, die Roof-Woman. Aber das klingt nicht so cool, deswegen sprechen wir lieber über Roof-Man.
Okay. Gehst du auch auf McDonald's-Dächer oder bist du mehr Burger King, KFC, Subway? Was ist da so dein Fable?
Entgegen des Roofman-Favoriten bei McDonald's übers Dach einzubrechen, bin ich tatsächlich, ich würde bei Burger King einbrechen. Bei Burger King sind die Pommes einfach besser. Ja, hier,
da,
es geht direkt
da
schon.
Da gehe ich mit.
Okay, cool. Ja, da sind wir uns schon einig. Okay. Weißt du, was sagst du? Pommes, McDonald's oder Burger King?
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe seit ewigen Zeiten kein Burger King oder McDonald's gegessen. Ich habe hier in meiner Kleinstadt, in der ich wohne, McDonald's fußläufig in der Nähe. Also ich könnte jetzt aufstehen und wäre in ungefähr 12 Minuten bei McDonald's. Ich nutze diesen McDonald's, aber eigentlich nie, weil wer kennt es nicht, wenn man keinen McDonald's hat, will man einen haben und wenn man einen hat, nutzt man ihn nicht. So ist es auch bei mir. Und pass auf, man kann jetzt darüber diskutieren, wer hat die besten Pommes, aber ich sag's, wie es ist, die besten Pommes gibt's in einer richtig guten alten Imbissbude. So.
Oder bei mir in Holland.
Ja, okay, Holland ist außer Konkurrenz. Holland und Belgien geht nicht.
Oder Belgien natürlich dann noch.
Da eigentlich dann, ja.
Ja. Aber keiner von uns sitzt in Belgien, ich sitze auf dem Dach, Manuel sitzt in Holland und Stu sitzt irgendwo im Rheinland. Ja.
Ja. Ja, wir haben es irgendwie nicht weit gebracht. Ganz im Gegensatz zu Channing Tatum, denn der ist jetzt nicht nur Gambit, der ist jetzt auch der Roofman und der startet am 27. November in den deutschen Kinos. Und liebe Leute, das ist eine, ich würde sagen, Tragikkomödie. Würdet ihr da mitgehen oder sagst du lieber Manuel, nein, das ist ein Action-Thriller?
Absoluter Action-Thriller. Ich konnte mich gar nicht mehr einkriegen vor Spannung. Nee, gehe ich mit. Ja, ich habe, also auf jeden Fall eine Comedy, macht ja auch der Trailer irgendwie schon klar. Ich habe noch so ein bisschen, ja, könnte auch ein leichtes Drama halt sein und so ein bisschen Kriminalgeschichte, aber Tragikomödie mit so einer romantischen Unterbau kann man dazu, glaube ich, ganz gut sagen, ja.
Okay. Ein bisschen genauer hätte ich es jetzt aber schon, was das für ein Film ist. Und liebe Schlogger, kannst du uns eben kurz abholen, worum geht es denn in Der Hochstapler - Roofman?
Ja klar, es geht hier tatsächlich um eine wahre Geschichte. Wir haben es schon angedeutet, es hat irgendwas mit Dächern und McDonald's zu tun. Es geht hier um den von Channing Tatum gespielten Jeffrey, der einen Verbrecher spielt, der über Dächer in McDonald's eingebrochen ist, um da dann das Geld zu klauen. Er war ein freundlicher Verbrecher, also er hat die Angestellten, die er dann da manchmal getroffen hat, auch sehr freundlich behandelt. Das liegt daran, dass er eigentlich nur eingebrochen ist, um zumindest am Anfang, um für seine Familie zu sorgen. Irgendwann wird es dann dazu kommen, dass er fliehen muss und er wird, weil das eben jetzt seine MO ist, über das Dach in ein Toys R Us einbrechen und sich da über ein halbes Jahr lang, also noch länger, versteckt halten und während dieser Zeit sogar nach draußen gehen und ein quasi normales Leben führen und Beziehungen eingehen. Und das ist die Geschichte, die uns Roofman eben hier als Hollywood-Verfilmung zeigen möchte.
Jo, vielen Dank. Ich wollte vielleicht noch kurz eine Sache einfügen wollen. Er ist ja im Gefängnis und bricht aus dem Gefängnis aus. Ich glaube, das ist
stimmt, das habe ich vergessen.
Durchaus auch
das
wichtig.
Ist wichtig. Also
zwischendrin.
Ja.
Zwischendrin.
Genau, zwischen McDonald's bricht er dann, er bricht aus McDonald's, aus dem Gefängnis aus, nachdem
zwischen
er
zwischen McDonald's und Toys R Us ist das Gefängnis.
Genau, also wir sehen hier auf jeden Fall einen sehr kreativen, handwerklich begabten Mensch, der auch noch nett ist, aber eben kriminelle Energie mit sich bringt.
Bevor ich mit euch jetzt über diesen Film rede, möchte ich eine Frage stellen. Und zwar, war es auch euer Kindheitstraum, eingesperrt zu sein im Kinderspielzeugladen? Also, Toys R Us ist, glaube ich, heutzutage gar kein großes Thema mehr. Aber als ich klein war, so in den 90ern, war Toys R Us einfach so der Tempel des Kommerzes. Da wolltest du hin. Da, die hatten einfach alles. Die hatten Playstation-Spiele, Nintendo-Spiele, die hatten Teddybären, die hatten diese ganzen großartig batteriebetriebenen Spielzeuge, nicht das, was ihr jetzt denkt, ihr Schweine, die man unbedingt als Kind haben wollte, nur um sie dann nach 3 Stunden Spielzeit nicht zu ignorieren. Manuel, sei ehrlich, hätte man dich glücklich machen können, wenn man gesagt hätte, der kleine Manuel, du bist jetzt mal 3 Tage im Toys R Us eingesperrt?
Ich denke schon, ja. Also Toys R Us war bei mir gar kein Thema. Also das war, gab's bei uns nicht. Das hatte ich nie als Kind auf dem Schirm, das kam dann später. Aber klar, generell irgendwelche Läden, die, also auch Mediamarkt Saturn, einfach um den ganzen Tag an den Konsolen zu zocken oder die ganze Nacht, war auf jeden Fall immer so ein, wir sind auch irgendwann mal mit meinem Cousin, Grüße gehen raus, mit Scootern durch so einen Laden gefetzt und so. Da denkt man, oh, wäre jetzt eigentlich ganz cool, wenn hier niemand wäre und man den ganzen Tag hier da bleiben könnte. Also ja, das schon, hast du schon recht. Das ist so ein kleines Kindheitsding, ja.
Ihr seid ja so bescheiden. Das wollte ich nie. Ich wollte die Sachen natürlich haben. Und hab dann eher, wie bei 1, 2 oder 3, da durfte doch das Gewinnerteam am Ende eine halbe Stunde oder wie lange, eine Viertelstunde durch den ganzen Laden rennen und alles, was sie in der Zeit in den Wagen packen konnten, durften sie behalten. Das war mein großer Traum.
Das ist
natürlich. Also ich kenne das anders.
Ja. Du kennst das
anders? Wir hatten doch immer diese Röhre mit den Bällen und dann standen die vor dieser Wand, die sich ja gedreht hat und dann war auf dieser Wand dann dieses ganze Spielzeug und da stand irgendwie drin, das Puzzle kostet 3 Bälle, das Spielzeug kostet 5 Bälle und dann konnten sich das raus. Also kenne ich das, aber
langweilig.
Ich bin ein paar Jahre jünger als du.
Ich glaube, die haben das dann verändert, oder? Also weil das kenne ich auch noch. Ja. Ich kenne, oder es ist eine andere Sendung. Wir sprechen von unterschiedlichen Kindersendungen.
Aber ich weiß nicht, aus welcher Sendung ich es kenne, aber das war natürlich, wäre natürlich der Shit gewesen, ne?
Ja. Super geil.
So, machen wir erstmal hier einen Haken dran und sagen, wenn wir das nächste Mal einen Podcast haben, wir drei, reden wir dann weiter und dann ist das Thema die Mini-Playback-Show. Über die gibt es sicherlich auch noch vieles zu erzählen. Jetzt aber erstmal wieder Roofman. Den Film das erste Mal ist mir der begegnet durch das Poster. Das ist ein relativ einfaches Poster, gelber Hintergrund, da ist Channing Tatum mit einer Sonnenbrille und einem riesengroßen Teddybären zu sehen. Und das, ich muss sagen, sagt erst, also finde ich so vom Look her, das suggeriert Spaß, Heiterkeit, eine gute Zeit. Und dann dachte ich mir, okay, aber warte mal, der Film wurde inszeniert und glaube ich auch mitgeschrieben von Derek Cianfrance. Den Namen habe ich wahrscheinlich total verkackt. Und der hat halt vorher so Sachen gemacht wie Place Beyond the Pines und Blue Valentine. Das ist ein sehr, wie ich finde, sehr begnadeter Regisseur, der sich vor allem um das Thema Beziehung und Liebe kümmert. Und bei dem ist das immer sehr, es endet nicht immer gut, sagen wir es mal so. Und deswegen war ich sehr gespannt drauf, was mich jetzt bei Roofman erwartet. Und ich glaube, er hat mich in der Hinsicht nicht enttäuscht, denn ich könnte mir gut vorstellen, alle die jetzt in diesen Film reingehen und glauben, sie werden jetzt 2 Stunden bespaßt mit einer total lustigen Beziehungskomödie, mit einem lustigen Kriminellen, der sich irgendwo versteckt hält, da die Liebe seines Lebens findet und am Ende wird alles gut. Ohne zu spoilern, ich finde, der Film ist dann doch relativ ehrlich zu seinen Figuren und auch zu der Situation, in der diese Figuren sich befinden. Manuel, gehst du da mit oder sagst du, nö, das ist einfach der beste Gutlaune-Film des Jahres?
Nee, da gehe ich tatsächlich sehr mit und das war auch so ein bisschen, ich habe das erstmal von dem Film gehört über einen Trailer im Kino einfach und der Trailer ist eigentlich, erzählt ja schon sehr viel, finde ich, da ist ja fast schon die ganze Geschichte irgendwie mit drin und fast jeder gute Gag ist im Trailer und der Trailer war einfach schon ziemlich witzig und die Gags werden dann halt im Verlauf des Films aufgebraucht und es kommen auch 1, 2 andere dazu, aber es waren jetzt auch nicht viel mehr, als sie im Trailer waren und ich dachte schon, das wäre ein bisschen witziger, als wie es am Ende gewesen ist, weil er ja doch, der ist schon einfach sehr auch trotzdem noch bodenständig, ne, und zeigt ja auch will ja auch, glaube ich, die Charaktere denen genug Raum und Zeit geben und zu zeigen, wie sie auch waren, da wurde, glaube ich, viel Wert drauf gelegt, aber ich kannte jetzt Derek Cianfrance ehrlich gesagt nicht. Im Vorhinein habe zumindest Blue Valentine und Plays Beyond Pines nicht gesehen, aber er hat auch Sword of Metal gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe.
Er hat da mitgeschrieben, ja, der hat da mitgeschrieben. Also nicht inszeniert, aber geschrieben. Hm, ja.
Der war auf jeden Fall großartig. Also da wusste ich jetzt nicht, in welche Richtung man da irgendwas erwarten kann, muss ich sagen. Aber von der Erwartungshaltung fand ich ihn auch schon deutlich weniger lustig, in Anführungszeichen, als ich es gedacht hätte. Ja.
Also man kann ja schon sagen, dass in dem Film öfters geweint wird. Dass Channing Tatum weint, andere Charaktere weinen und das damit rechnet man ja auch vielleicht nicht unbedingt, wenn man den Trailer sieht. Ich fand auch, dass der versucht, seine Figuren ernsthaft zu behandeln. Und was er damit auch gut erreicht, ist, dass er die Figur von Jeffrey, der ja ein Einbrecher ist, ich hatte es schon erwähnt, der ist zwar nett, aber der Film kriegt es trotzdem hin, klar zu erklären, dass er trotzdem noch ein Einbrecher ist und trotzdem Leuten geschadet hat. Also, dass er dadurch, er der Film, dadurch die Balance hinkriegt, auf der einen Seite Sympathie für den Verbrecher zu schaffen, aber es trotzdem irgendwie einzuordnen, zu sagen, ja, ist aber trotzdem keine Lösung, einfach in McDonald's einzubrechen. Und egal, wie nett du das dann machst. Das fand ich dadurch auch ganz, ganz gut eingegriffen.
Ja, also sein, ich nenne es mal Freund, gespielt von Lakeith Stanfield, sagte mir einmal auch so, pass auf, du bist eigentlich ein ziemlich guter Krimineller, weil er auch immer diesen Blick hat für so diese Schwachpunkte, wo man am besten einsteigt, aber du bist dann doch zu nett und das macht der Film recht gut deutlich, gleich mit seiner ersten Einbruchszene, wenn er halt die Leute irgendwie einsperrt, aber weil die halt keine Jacken haben, erstmal dann die Jacken organisiert, weil es halt in diesem Kühlraum sehr kalt ist. Und ich finde das, also ich finde, der kriegt diesen Spagat recht gut hin, was auch Schlogger gesagt hat, da gehe ich mit, dass du diesen Jeffrey Manchester, heißt er mit vollen Namen, eigentlich ganz nett findest, aber auch nie das Gefühl hast, er wird jetzt irgendwie so heroisiert. Also er bleibt halt ein Krimineller, ein netter Krimineller, aber ein Krimineller. Und vor allem finde ich, dass der Regisseur immer wieder Szenen in diesem Film hat, die ich wirklich todtraurig finde, ohne dass er es zu sehr forciert. Also zum Beispiel, wenn er, das kann man verraten, das ist relativ zu Beginn, wenn er halt ausbricht aus dem Gefängnis und er sieht halt seine kleine Tochter da vor dem Haus spielen und man sieht aber, links und rechts stehen schon die Polizisten, es ist halt klar, so dieses Leben ist für ihn vorbei. Es gibt jetzt für ihn zwei Optionen, entweder er stellt sich jetzt und geht halt diese jahrzehntelang weiter ins Gefängnis oder aber er versucht diesen Neuanfang, aber das heißt de facto, seine Familie und seine Tochter, die sind für ihn dann passé. Und das ist ein starker Moment und ich habe es sehr genossen, wie der Film oder der Regisseur das inszeniert, weil er es mir nicht so mit dem Brecheisen vermittelt, sondern einfach diese Szene so für sich stehen lässt. Und dazu kommt noch ein Channing Tatum, der hier auch wirklich, wie ich finde, sehr gut zur Rolle passt. Die Leute konnten es gerade nicht sehen, weil das hier ein Audio-Podcast ist, aber Schlogger hat gerade eben, als ich so sehr eloquent meine Meinung gesagt habe, hier ganz sanft genickt, deswegen gehe ich erst auf Schlogger. Schlogger, deine Meinung vielleicht dazu?
Du hast gemeint, dass du die Szene stark fandst, wie man sieht, wie er ihm klar wird, dass er nicht in sein altes Leben zurück konnte und dann einfach, in Anführungszeichen, einen anderen Weg geht. Das war zwar eine starke Szene, aber das hat für mich gezeigt, was an der Denke des Verbrechers gespielt von Channing Tatum eben schlecht ist. Der ist einfach jemand, der überhaupt nicht nachdenkt, dem die Konsequenzen auch nicht wichtig sind. Der sagt, ja, okay, dann breche ich jetzt halt ein. Ja, okay, dann verlasse ich halt meine Familie. Und gerade speziell diese Szene hat mir den Protagonisten dann unsympathischer gemacht, weil mir klar wurde, okay, dem ist es, der guckt nicht so viel um sich rum und achtet, wie gesagt, auch nicht so auf die Konsequenzen. Also es war so gesehen dann auch eine vielleicht negative Szene für mich.
Wobei ich sagen muss, aber also ich geb dir da recht, der ist halt, also ich mag halt dieses Twitterhafte, dass der zum einen durch die Darstellung von Tatum einfach sympathisch wirkt, aber eigentlich ist er nicht sympathisch, weil er einfach diese Fehler macht, weil er auch wirklich Leute wirklich, den Leuten auch wirklich wehtut. Und er wird im Laufe des Films vielen Leuten wehtun, auch wenn er es eigentlich nicht möchte. Und das finde ich ist eigentlich mit einer Stärke. Ich mag es, dass der Film diese Figur so echt wirken lässt, weil wenn eine Figur echt ist, dann ist sie nicht perfekt. Und dieser Jeffrey ist halt, also der kann super Leute irgendwie übers Ohr hauen und einbrechen, aber wenn es mit dem Umgang mit anderen Menschen geht, vor allem um den Menschen, die er gerne hat, macht er eigentlich, also er will das Gute tun. Ich meine, er bricht ja auch in die McDonald's-Filialen ein, weil er ein gutes Leben für sich und seine Tochter möchte, aber er erkennt immer viel zu spät, was er damit eigentlich anrichtet. Manuel, ich wollte dich jetzt gerade nicht mundtot machen, deswegen bitte auch deine Meinung dazu.
Ja, da, ich glaube, mit dem letzten hast du schon ganz gut zusammengefasst, was ich sagen wollte, dass er macht das ja alles aus einer Ich glaube, er ist wirklich einfach, kommt auch am Ende nochmal raus und ich habe mich ein bisschen rumgelesen, einer der nettesten Menschen ever. So wie ihn jeder beschreibt, auch alle Leute, die mit ihm interagiert haben, auch die Lee, mit der er sich ja dann in von Kirsten Dunst gespielt wird und so, mit der er sich eben verliebt und so, und die bereut keine Sekunde mit der Zeit mit ihm, und alle sind eigentlich nur voll von positiven Worten über ihn, fast alle, der Zahnarzt nicht so. Falls ihr mich erinnert. und es wurde eben viel mit den Leuten auch aus seinem Umfeld so zusammengearbeitet, und der Regisseur hat mit ganz vielen Leuten gesprochen und auch mit hunderte Stunden anscheinend irgendwie auch mit Jeffrey Manchester geredet übers Telefon, und um auch diese Nuancen einfach rauszuarbeiten, dass er zum einen halt so nett ist und er das alles aus guten Beweggründen tut, eigentlich im Grunde ja, weil er seiner Tochter gutes Leben ermöglichen will, und irgendwie hat er immer so das Gefühl, dass er das nur tun kann, indem er ihr materialistische Dinge schenkt. Das fand ich so ein bisschen, das war ganz am Anfang schon, das war schon fast so ein bisschen traurig, ne, fand ich das.
Ja.
Ja.
Und das wird aber eben dadurch, glaube ich, durch diese Arbeit, die im Vorhinein reingeflossen ist, ganz gut einfach rübergebracht, welche diese Zwielichtigkeit so ein bisschen, wie ihr das jetzt schon gesagt habt. Es gibt noch ein Zitat, was ich gelesen habe. Ich weiß nicht mehr, ob es der Regisseur war oder irgendein Polizist oder so, aber irgendjemand hat gesagt, in fact, it was Jeff's humanity that made him a bad criminal.
So, ja. Ja. Ja, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt. Ja, das stimmt schon. Ja. Ja. Jetzt ist es ja so, dass er, während er sich dann in Toys R Us versteckt, auch natürlich beweist, dass er wirklich sehr clever ist und auch sehr gut planen kann, und dort sich halt in Lee verliebt. Eine alleinerziehende Mutter, gespielt von Kirsten Dunst. Und ich fand diese aufkeimende Romanze echt ganz schön dargestellt. Man kann natürlich darüber streiten, ob es nicht ein bisschen arg creepy ist, dass er sie halt echt lange Zeit beobachtet und so ausspäht. Ich kann das verstehen. Ich für meinen Teil muss sagen, für mich hat das eigentlich ganz gut funktioniert, weil so lerne ich alle meine Freundinnen kennen. und vor allem auch hier, ich mag einfach diese Natürlichkeit, die dieser Film ausstrahlt. Also die Figuren wirken irgendwie auf mich alle echt, bis auf eine. Dazu komme ich dann gleich später. Aber ich finde auch, dass Kirsten Dunst hier wirklich eine ganz tolle Performance abliefert, weil sie für mich nie Kirsten Dunst war. Für mich war sie eigentlich immer Lee. Ich wiederhole mich gerne, ihr könnt es nicht sehen. Gerade eben hat mir Schlogger sanft zugenickt. Jetzt hat sie so einen Gesichtsausdruck gemacht, so nach dem Motto, oh verdammt, ich sehe es komplett anders als du. Deswegen, Manuel, was sagst du dazu?
Was ein Twist. Ich fand Kirsten Dunst einfach relativ bodenständig. Ja. Also ich habe in ihr jetzt ehrlich gesagt wenig das Besonderes gesehen. Ich finde den Film so insgesamt, der ist so weder super besonders, noch ist er also in keine Richtung. Der ist einfach ganz bodenständig und hat handwerklich halt gut gemacht. Und ich fand, Kirsten Dunst war da auch so. Ich fand ihre Rolle, das war alles fein. Ich habe da irgendwie wenig zu kritisieren, aber ich fand jetzt nicht, dass sie irgendwie da jetzt die Drama-Rolle ihres Lebens hat und sich da irgendwie richtig in irgendwelche Höhen spielt. Ich fand das schon ein bisschen cringe, tatsächlich auch, wie er sie da bespitzelt und so. Und dann eher am Anfang, das war dann aber irgendwie auch ganz witzig gemacht so, ist aber tatsächlich in der Realität nicht so gewesen, weil sie gar nicht in dem Laden gearbeitet hat. Die haben sich in der Realität nur über die Kirche kennengelernt.
Was? Ja. Willst du einfach sagen, dieser Film lügt, hat mich angelogen? Wenn er so
Nein,
ist, wenn,
der also, hat nur ein paar Sachen so gemacht, damit es im Film besser passt.
Das ist, Entschuldigung, ich muss damit erstmal zurechtkommen, aber Schlogger, bitte.
Ich habe gerade überlegt, also diesen Film gibt es ja, weil es eine wahre Geschichte ist, und diese wahre Geschichte ist einfach spannend. Also wie er es schafft, aus dem Gefängnis auszubrechen, das ist total cool, dass er eben in diesem Toys R Us so lange überlebt. Und ich habe mich gerade gefragt, ob der Film auch gut funktioniert hätte mit guten Schauspielern, die man aber nicht kennt. Also ob es eigentlich egal ist, wer die Rollen gespielt hätte, ob es da eine Kirsten Dunst und ein Channing Tatum braucht. Keine Frage. Das sind Schauspieler, die Rollen gut ausfüllen und auch gut machen. Und auch Channing Tatum, der springt ja immer so ein bisschen hin und her, in was für eine Art von Film er spielt. Aber hier, er bringt schon beide Seiten rüber. Also das Ernste und das Lustige auch. Aber ich habe mich gerade gefragt, ich habe es gerade schon gesagt, Findet ihr, glaubt ihr, dass der Film diese Schauspieler gebraucht hat oder dass auch die Geschichte alleine den schon gut getragen hätte? Klar, durch Schauspieler gucken den Leute mehr, durch Bekannte, aber mal abgesehen davon.
Nee, ich glaube, das wäre, ich glaube, die ziehen den Film dann schon. Ich meine, es kommt ja noch ein Peter Dinklage, ich weiß nicht, ob Stu zu dem gleich was sagen möchte oder auf welche Anspielung er da kam. So, die ziehen natürlich das schon und ich muss sagen, Channing Tatum hat mich schon positiv überrascht. So, der hat ja schon die so verschiedene Seiten gezeigt, die hat man, finde ich, jetzt noch nicht unbedingt so oft gesehen. Das geht ja schon übers Alberne hinaus jetzt. Und ja, wie gesagt, bei Kirsten Dunst oder anderen Rollen, die waren fein. Aber ob man da jetzt eine Kirsten Dunst für braucht oder wen anders, lasse ich mal dahingestellt, glaube ich.
Also ich würde so sagen, du brauchst für einen guten Film auch eigentlich immer gute Schauspieler. Und das hast du jetzt hier. Ob die jetzt prominent sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich finde, dass Kirsten Dunst einfach diese Figur sehr gut verkörpert, für meinen Geschmack. Und ich finde auch, dass Channing Tatum diese Figur, die er spielt, sehr gut verkörpert. Denn Channing Tatum ist, finde ich, schon länger nicht mehr nur der sexy Boy, der da rumtanzt in irgendwelchen Step-Up-Filmen, sondern der hat ja auch Sachen gemacht wie Foxcatcher und natürlich auch sehr schön Logan Lucky. Also ich finde auch, dass die Figur Jeffrey Manchester so ein bisschen was für diesen Logan Lucky-Typen hat. Und deswegen, ja, also der Film hätte auch gut funktioniert, wenn du unbekannte, talentierte Schauspieler hast. Dass jetzt eben da Channing Tatum und Kirsten Dunst rumstehen, liegt halt einfach daran, weil das lockt die Leute halt nach ins Kino, als wenn da jetzt irgendwie Max Smith und Jodie Miller irgendwie stehen oder was ich, Manuel und Schlogger. Ich würde es mir angucken, ich sag's sofort.
Das will ich hoffen.
Ja.
Wobei ich sagen muss, Manuel als alleinerziehende Mutter sehe ich noch nicht so, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Okay. ich muss halt auch sagen, was mir gefällt, ist, wie der Film so diesen Alltag zeigt. Denn also sie bandeln ja so an und Manuel hat ja schon gesagt, im echten Leben ist es die Kirche und die Kirche spielt hier auch eine wichtige Rolle. Da sehen wir dann auch so Nebenrollen, unter anderem Ben Mendelsohn. Ich bin kein großer Kirchgänger, aber ich kann es verstehen, wenn man da irgendwie Fuß fasst und da irgendwie seine gute Zeit hat. Und ich finde es auch echt schön, wie das so gezeigt wird, weil diese Lee hat ja auch kein, in Anführungszeichen, einfaches Leben. Die hat aber auch viel Stress und sucht halt einfach diese, ich nenne es mal, diese Oase, wo sie sich auch ein bisschen wohlfühlen kann. Und da habe ich mich auch lange Zeit gefragt, finde ich es nicht gerade so echt ein bisschen übergriffig, dass Jeffrey auch gerade in dieser Oase dann so reingeht, weil er ja auch wirklich richtig aktiv versucht, sie kennenzulernen. Aber da muss ich halt sagen, da bin ich halt einfach, glaube ich, einfach zu sehr männlich und zu sehr Romantiker. Aber ich kann verstehen, wenn man das nicht so toll findet. Was sind deine Gedanken dazu, liebe Schlogger?
Ja, ich habe es ja schon angedeutet, dass mich, als er seine Tochter und seine Familie einfach scheinbar natürlich nicht leichten Herzens hinter sich lässt, aber wie er dann leichten Herzens scheinbar eben einfach neue Menschen kennenlernt. Das fand ich sehr unsympathisch, weil er wirkt wie jemand, der nicht drüber nachdenkt, was das mit den anderen Menschen macht. Und deswegen würde ich auch sagen, dass als er da auch noch zur Kirche reinkommt, auch noch mit dem festen Hintergrund und dem Plan, die Frau da kennenzulernen, dass, gefiel mir auch nicht. Und wie er auch versucht, sie zu überzeugen, obwohl er doch weiß, dass das keine Zukunft hat. Er weiß ja schon, dass er bald fliehen muss. Er weiß das alles. Und trotzdem bringt er jemand anderen dazu, sich ihm zu öffnen und sich zu verlieben. Und dass diese Person, wir sehen ja im Abspann, ihr habt es schon erwähnt, sehen wir ja die wahren Menschen und was sie so zu ihm sagen. Und dass selbst die wahre Lee gesagt hat, er war trotzdem super nett. Das zeigt ja umso mehr, wie bezeichnend, wie wirklich nett dieser Typ war, aber das ist eben so eine Art nett, die dann trotzdem egoistisch ist irgendwie. Die Manuel meint es schon, der will halt, der kauft zu viel materialistische Sachen, um sich Liebe so zu erkaufen. Das hat irgendwie ein Level an Nettigkeit, die nicht richtig tief ist. Und also zu Stus Frage, ja, dass er in die Kirche geht, finde ich irgendwie auch ziemlich gemein. Und Kirsten Dunst Rolle, die Lee, wie die dann mit der Gesamtsituation umgeht, fand ich nur konsequent und hat mir dann auch gezeigt, was für eine starke Rolle sie dann, also das ist halt ein echter Film, klar, aber was die Frau, die wirkt ja schon ziemlich stark und im Leben angekommen und die wirkt so, als wäre ihr klar, was das Leben für sie bereithält, so ein bisschen. Und dann fand ich das sehr gut, worin das dann endet, sozusagen. Jetzt habe ich viel gesagt, sorry.
Ja, aber Manuel kann gerne auch was dazu sagen. Ich möchte jetzt nicht nur dich hören. Also ich freue mich jedes Mal, wenn du was sagst, liebe Schlogger, aber der Manuel ist auch noch hier. Wir müssen uns auch ein bisschen an Manuel richten.
Ich glaube, ehrlich gesagt, so viel kann ich da nicht zu sagen. Mir ist das nicht so vordergründig aufgefallen. Außer halt, dass ja, wie schon gesagt, er denkt nicht so weit, ne? Er ist, was, das hat mir gefallen, was du gerade gesagt hast, es ist dann schon egoistisch, obwohl er eigentlich schon ein sehr netter Typ ist, aber dadurch wird er halt auch in der Zukunft Leute verletzen und das ist ihm einfach nicht bewusst und das ist dann beim, ja, beim Zuschauen tut einem das dann schon so ein bisschen auch weh und dann ist er natürlich in der Situation auf jeden Fall der Unsympath, der dann halt da einfach nicht weiterdenkt. Und das, ja, war dann konsequent, ja.
Ich finde halt diese Tragik dahinter irgendwie so, so interessant und auch so schön, weil, wie gesagt, er ist ein guter Mensch, aber es fehlt ihm irgendwie der Durchblick zu erkennen, was er eigentlich alles schlimm macht. Ne? Das ist, also zu keiner Zeit habe ich das Gefühl,
weil in dem Moment, in dem er ist, macht er ja auch selten was Schlimmes, ne? Also es ist eigentlich immer dann erst danach, was dann Konsequenzen hat. In dem Moment ist ja auch, wenn sie da in der, mit der Gemeinschaft in der Kirche sind oder in, bei dem Essen oder was auch immer, das, da ist ja immer der, ja nicht Sunnyboy, aber der gute Laune, der macht, bringt Leute zum Lachen und kann sich gut vielleicht auch verstellen und unterhalten, ne? Und dann danach, ja. Ja.
Also er ist halt nie, sag ich mal, aktiv so der Arsch oder so. Und er ist auch keiner, der erst so tut, als wäre nett und dann kommt so der große Reveal, ha, ich bin eigentlich doch ein Arschloch. Er versteht es irgendwie nicht so richtig. Und das ist halt die große Tragik daran. Ich finde diesen Film, also ich habe gesagt am Anfang, ist eine Tragikomödie und da würde ich auch weiter dran bleiben. Ich würde aber sagen, je weiter der Film voranschreitet, desto größer ist die Tragödie, die er mir erzählt. Und ich finde, dass der Film es sehr gut macht, diese Tragik dahinter mir zu zeigen, aber ohne so mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern er erzählt das sehr organisch, er erzählt das sehr, sehr bewusst, auch sehr, sehr simpel eigentlich. Und dadurch war ich sehr, sehr angetan davon. Also ich sage es direkt, ich fand diesen Film sehr, 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 sehr gut, eben weil er ja die Tragik dahinter zeigt, weil er ehrlich war. Und zwar ehrlich zu mir als Zuschauer und ehrlich zu der Geschichte, ja?
Hast du denn also ich glaube, bei mir verliert der Film ein bisschen, weil ich den Trailer gesehen habe und ich was anderes erwartet habe, wie schon ein bisschen angedeutet. Ich dachte, es wird wirklich komödiantischer und als man dann den Film gesehen hat, stellt sich raus, ist halt schon eher, wie du sagst, eine Tragikomödie. Hast du den Trailer vorher gesehen oder nicht?
Ich habe den Trailer vorher gesehen, ja. Aber ich bin halt niemand, der, also ich gucke mir Trailer an, ich suche sie nicht aktiv, aber ich bin auch nicht wie Schlocki, die sich die Augen aussticht, wenn sie irgendwo einen Trailer sieht. Mir ist halt immer bewusst, mir ist halt immer auch irgendwie bewusst, was ein Trailer ist. Der soll halt Leute ins Kino locken oder neugierig machen. Dass diese Trailer selten was damit zu tun haben, wie der Film wirklich ist, ist mir als Profi, der ich bin, halt einfach klar. Das klang jetzt sehr überheblich.
Ich kannte jetzt auch den Regisseur halt vorher nicht.
Regisseur, also ich kenne jetzt, Place Beyond the Pines habe ich nur reingeguckt, aber Blue Valentine, der ist so tragisch traurig, da bricht mir auch immer das Herz. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich auch ganz andere Erwartungen gehabt und wäre wahrscheinlich im Gegenteil überrascht gewesen, wie leicht der Film dann doch eigentlich ist.
Ja. Verglichen mit Blue Valentine. Glaube ich, eigentlich ganz gut. Also wenn man sich da vom Trailer nicht so wie ich so stark beeinflussen lässt, ist das, glaube ich, kann man da mehr rausziehen.
Ja, ja. Ich habe noch zwei Punkte auf meiner Uhr. Das eine ist ein Ding, wo ich, glaube ich, alleine abnörden werde. Deswegen, glaube ich, kann ich das in mein Fazit einfach reinpacken. Es gibt nämlich eine Sache noch, die ich loswerden möchte zu der Besetzung. Es gibt nämlich auch noch Peter Dinklage in dem Film. Und der spielt ja diesen Filialleiter oder Chef dieses Spielzeugladens. Und ich finde, dass der Film einen sehr guten Job macht, seine Figuren in Anführungszeichen authentisch, realistisch darzustellen. Ich finde, bei Peter Dinklages Figur haben sie das nicht geschafft. Der ist halt einfach nur der Arsch. Das macht ja gut. Also man braucht ja auch vielleicht einfach eine Figur, wo man sagt, so das ist so der Antisympath, so, den mag ich nicht. Aber ich fand es ein bisschen zu viel. Manuel, wie stehst du zu Peter Dinklage in Roofman?
Ja, ich fand's witzig.
Gut,
also das war unangenehm, ne? Also das war schon unangenehm und er war schon wirklich so, boah, nee, das ist schon ein richtiges Arsch da. Und ich gebe dir, glaube ich, recht, dass der ist nicht, ich habe nichts im Nachgang jetzt dazu ihm gelesen tatsächlich, wie er so angelehnt ist, seine Figur, weil ich schätze mal, dass er dann doch ein bisschen freier geschrieben ist, nehme ich mal an, im Vergleich. Weil es ist schon, wie du sagst, der ist so, wie Peter Dinklage dann halt ist in dem Modus. Das ist schon eher er und nicht die Rolle, glaube ich. Und das sticht dann vielleicht im Vergleich zu allen anderen so ein bisschen raus, ja.
Ja, das ist cool, dass du das ansprichst, Stu, weil du durch dieses Lob der Authentizität der Figuren mich erst darauf aufmerksam machst, überhaupt über Peter Dinklage nachzudenken. Das habe ich nämlich vorher nicht gemacht. Der hat für mich einfach in den vielleicht lockeren Teil des Films reingepasst. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ja, ich finde, er spielt halt, ja, okay, er spielt Peter Dinklage, man erkennt ihn schon. Und die Rolle, wie er ist, weiß ich auch nicht. Also ja, der ist vielleicht zu schwarz-weiß, aber vielleicht gibt es solche Leute halt auch einfach. Ist natürlich doof, weil wir wissen, dass die Frau da nicht gearbeitet hat, also dass die Figur offensichtlich, wie Manuel schon gesagt hat, für den Film dann irgendwie freier geschrieben wurde. Aber um es kurz zu machen, ich glaube, das Argument, da könnte ich mit dir mitziehen, dass ich sage, der hätte dann vielleicht auch ein bisschen auch, wie hast du es genannt, authentischer sein können.
Ja, wobei ich halt sagen muss, gegen Ende ist er ja auch noch Teil der Handlung und da passiert etwas und da tat er mir auch wiederum leid. Also das schafft Peter Dinklage und auch der Regisseur dann doch, dass er dann da auch wieder ein bisschen was Menschliches hat, dass ich mir denke, so okay, er tut mir gerade wirklich als Figur leid, was er gerade durchlebt. Aber wenn man es halt vergleicht mit den anderen Figuren, die in dem Film auftauchen, allen voran halt die von Channing Tatum und die von Kirsten Dunst, ist die von Peter Dinklage einfach so ausgelegt, als ist der fiese, gemeine Chef. Und es sorgt halt dafür, dass ich ein gutes Gefühl habe, wenn Jeffrey halt irgendwie hinter seinem Rücken irgendwie Sachen für die Angestellten tut. Eine Sache noch. Die habe ich jetzt von einer Kollegin gehört, die mit mir den Film gesehen hat. Die fand diesen Film ganz gut. Was sie aber gestört hat, war das Product Placement. Manuel, wie sehr hattest du nach dem Film Bock auf M&M's?
Da ist man mittlerweile so, weiß ich nicht, fand ich nicht so schlimm. Also Das ist halt mittlerweile in jedem Film so krass teilweise. Da hat mich jetzt die paar M&Ms ehrlich gesagt nicht irgendwie so rausgehauen. Das war halt passend, war halt witzig. Aber das hätte jetzt auch Smarties sein können oder ja.
Okay.
Ist halt auch so ein, wie so ein Tempo oder so. Du hast halt M&Ms und dann ist halt so ein direkt Süßigkeiten Synonym und fand ich nicht so schlimm, aber.
Ich muss halt sagen, ich bin dafür irgendwie ein bisschen blind, weil bei uns in der Presseaufführung haben sie uns halt vor dem Filmstart so jeder so eine kleine Packung M&Ms in die Hand gedrückt. Und ich dachte, oh cool, danke.
Und habe Bestechung.
Und habe mich halt wirklich bis nach der Film gefragt, wieso, bis mir dann halt die Kollegen gesagt haben, ja, weil der Typ im Film gefühlt eine Stunde lang nur M&Ms isst. Und ich so, okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber Entschuldigung, Schlogger, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, ich denke gerade drüber nach, auf der einen Seite finde ich es okay, wenn Filme sich irgendwie finanzieren. Auf der anderen Seite, wir sind ja erwachsen, aber wenn das jetzt Jugendliche gucken, die sich wirklich von Werbung beeinflussen lassen, da kann man das ja durchaus schon kritischer sehen, die dann einfach sagen, ja geil, dann esse ich jetzt M&Ms und da, ja, da dann eben so Werbung reinzustreuen. Klar, es ist überall irgendwie, in vielen Filmen ist auch versteckt da vielleicht Werbung drin, aber bei so einem Film, wenn man das Gefühl hat, das musste jetzt nicht sein.
Aber
und es wird ja schon suggeriert, dass er er hat schon keinen Bock mehr irgendwann auf die M&Ms, aber er hat auch am Anfang richtig Bock, als er sieht, dass er die haben kann.
Ja.
Also, dass irgendwas unterstellt wird von wegen, ja, das ist schon richtig geil. Also, es wird ja schon richtig Werbung gemacht. So, Lebensmittel, geiles Lebensmittel.
Aber es ist halt auch tatsächlich so gewesen. Also, er hat sich wirklich, glaube ich, ein halbes Jahr oder was von M&Ms und irgendwas anderem, was dann an Zeug halt in einem Toys R Us rumsteht, ernährt. Man hätte jetzt wahrscheinlich noch 10 andere Süßigkeiten hinstellen können. Aber ja, er war ja einmal beim Zahnarzt und da passieren ja am Ende Dinge, weswegen tatsächlich der echte Zahnarzt nicht in dem Film auftauchen wollte. Aber er hat halt einfach viel M&Ms auch gegessen. So, ich glaube, das ist einfach so gewesen. Ja.
Kurze Gewissensfrage. M&M's mit Schoki oder mit Erdnuss? Oder Crisp? Ja, Crisp essen.
Erdnuss.
Erdnuss.
Mit Erdnuss.
Ja. Schlogi?
Es gibt noch, weil ich gerade den Zahnarzt angesprochen habe, es sind tatsächlich relativ viele Leute. Also ich habe ja erzählt, der Regisseur hat sich ja mit sehr vielen Leuten aus seinem Umfeld unterhalten, einfach um ein Bild von der Persönlichkeit von Manchester und auch von allen anderen Leuten im Grunde zu bekommen. Und er hat quasi fast jedem angeboten, mit dem er sich unterhalten hat, eine Rolle in dem Film zu bekommen. Und es gibt einige Rollen, die quasi von den echten Personen damals gespielt wurden, unter anderem dieser Fahrer von dem Gefängnistruck, mit dem er ausbricht, oder einige der Polizisten und so weiter, die ihn festgenommen haben, sind tatsächlich von den echten Menschen da gespielt und wahrscheinlich noch einige andere, die ich jetzt nicht gefunden habe, aber das fand ich noch ganz nett.
Okay. Ja.
Das ist cool.
Schlauer, du musst doch die Frage beantworten. M&M's, Crisps, Erdnuss oder Schoki? Du kommst mit der Frage nicht herum, Fräulein.
Schoko finde ich Smarties. Langweilig. Smarties sind ja die kleinen Geschwister von, genau, M&M's für Loser sind Smarties. Ich glaube, Crisp, weil die so besonders sind, aber richtig geil sind halt die Erdnuss. Ich glaube, das sind die, ist auf jeden Fall kein Schoko. Da können wir uns, glaube ich, alle drauf einigen.
Team Erdnuss finde ich sehr gut. Also, damit das klar ist, ich möchte jetzt hier nicht euch dazu bewegen, dass ihr M&M's kauft. Was ihr kaufen könnt, ist, Schlogger hat ein neues Buch rausgebracht. Das könntet ihr kaufen. Schlogger, erzähl mal. Mach mal kurz einen Werbebreak hier.
Ein Werbebreak? Ja. Ach, du willst den zu Ende bringen, dass die Leute abschalten. Sollen wir nicht unser Fazit vorher machen?
Nein, du machst jetzt deinen Werbebreak. Du musst,
okay, alles cool.
Du musst Geld verdienen, damit ich ein Weihnachtsgeschenk bekomme.
Ich muss Geld verdienen, damit ich mir M&M's kaufen kann. Also, oder vielleicht auch was anderes, um meine Kinder zu ernähren. Im schloggershop.de könnt ihr meine Bücher kaufen. Ich habe schon ganz viele Bücher geschrieben. Ich habe Bücher über Filme geschrieben, nämlich über Star Wars. Klingt jetzt sehr hochtrabend. Ich habe einfach nur Star Wars Cartoon-Bücher gemacht. Ist auch Quatsch, dafür Werbung zu machen, weil diese Bücher kann man gar nicht mehr kaufen. Aber falls ihr es irgendwo findet, dann kauft sie, denn sie sind wahrscheinlich bald viele Millionen Euro wert. Spaß Wars 2 und 3 habe ich gemacht. Wofür ich aber jetzt Werbung machen will und soll, ist mein neues Buch, was im Dezember, Anfang Dezember, also jetzt dann, wenn ihr diese Besprechung hört, rauskommt. Es heißt Trennung mit Kindern und ich möchte mit dem Buch quasi erklären, dass eine gute Trennung auch möglich ist und dass man auch nach einer Trennung noch ein gutes Elternteam sein kann. Wie mache ich das? Ich habe da natürlich wahnsinnig viel gelesen. Ich schreibe auch über die Herausforderungen, aber ich berichte auch darüber, wie das bei mir und meinem Ex funktioniert und habe auch ganz viele andere Beispielgeschichten. Vor allem mit Fokus auf dem Wechselmodell, falls euch das interessiert. Könnt ihr überall kaufen, dann jetzt, hoffentlich bald. Ich freue mich auch, ich habe auch noch kein Exemplar in der Hand gehalten. Das ist immer der spannendste Moment als Autor, wenn man gar nicht weiß, ob es denn gut geworden ist. So, das war der Werbebreak. Wieder zurück zu Roofman und zu Manuel und Stu.
Dankeschön, Dieter.
Höchst professionell. Ja. Und dann kommt der Postbote wieder mit 20 dicken Boxen und stellt die vor die Tür? Oder wie kommen die Bücher dann an?
Das Buch ist, ich mache ja viele Bücher im Selbstverlag und manchmal mache ich da auch Fehler in dem Druck, aber das Buch ist tatsächlich mit einem Verlag, also richtig professionell. Ja. Die halt kümmern sich auch um den Druck, um alles. Ich kriegt man so 10 Belegexemplare und ich kaufe dann noch mehr dazu, damit ich die in meinem eigenen Shop dann auch signiert verkaufen kann. Und man hat dann oft so einen Autorenrabatt und der bewegt sich so bei 30-50% günstiger und dann kann man die dann eben selber verkaufen. Ja.
Vielen Dank.
Heftige Insider-Infos hier, danke.
Ja, spannend. Hat gar nichts mit dem Thema zu tun, aber ihr habt sie jetzt trotzdem erhalten, die Insider-Infos. Genau.
Kommen wir zurück zu Roofman und wir nähern uns unserem Fazit. Ich muss jetzt das eine ansprechen, was ich an diesem Film wirklich geliebt habe und zwar abgöttisch geliebt habe. Und zwar dieser Film wurde auf 35mm Film gedreht, der sieht nach Film aus. Der hat so Filmkorn, der sieht so großartig aus. Ich sag's, wie es ist. Es war einer der schönsten Filme, die ich dieses Jahr auf dem Kino gesehen habe. Es war toll. Es war wirklich toll. Ich liebe den Look, die Ästhetik, einfach alles an diesem Film. Es war für mich eine ganz, ganz große Freude, das zu sehen. Ich weiß, dass viele diese Ästhetik auch nicht so geil finden, aber für mich ist das eine Kinoästhetik. Der Film ist jetzt von der Inszenierung her ist er sehr, sehr nüchtern gehalten. Der macht jetzt keine großen Sprünge. Aber allein der Look, also für den Look, also, meine lieben Leute, was soll ich sagen? Ich fand den Look so geil. Es tut mir leid, aber es war so ein geiler Look. 35mm King. So, ich bin fertig.
Das ist so krass.
Nächstes Mal 70mm, aber 35 ist auch okay.
Man muss nicht übertreiben, Manuel.
Ja, ich weiß ja, dass du absoluter Sucker fürs Filmkorn ist.
Genau.
Da war jetzt, fand ich, war okay. Ne? Doch, ich fand den auch, der sah toll aus. Und das hat man schon auch, fand ich, der war nicht so, so sauber geleckt wie anderes. Und das merkt man schon. Also habe ich mir schon gedacht, dass das dein Punkt fürs Fazit wird. Ja. Also gehe ich mit.
Lustig. Ey, ich schwöre, mir ist das keine Sekunde lang aufgefallen. Ich habe da keinen Unterschied gesehen. Das kann ja auch gut sein. Ich bin ja bei sowas manchmal echt schlecht. Für mich ist gutes 3D das 3D, was mir nicht auffällt, weil es mich sonst nervt. Und prinzipiell finde ich Filmkorn auch super, weil das eben zeigt, dass wenn Filme zu glatt geleckt sind, dann entsteht eben diese Künstlichkeit, die wir heutzutage so oft kritisieren. Und deswegen bin ich eigentlich auch für Filmkorn und ich bin gerade so überrascht, dass mir das bei diesem Film einfach überhaupt nicht aufgefallen ist, was aber gut sein kann. Ich versuche mich jetzt hier rauszureden, weil das eben zeigt, dass es so, und dieses Natürliche unterstreicht, was man im Idealfall dann schon gar nicht mehr sieht. Hat das funktioniert mit dem
also
Ausreden?
Ich fand ihn jetzt auch nicht so körnig. Also da gibt es körnigere Filme, aber er hatte schon so eine authentische Ästhetik.
Ja, also das Filmkorn ist jetzt nicht so richtig herausgestellt, aber man merkt schon, dass er auf 35 mm gedreht worden ist. Und es passt ja auch, weil, das haben wir noch gar nicht erwähnt, der Film spielt ja nicht in der Gegenwart, der spielt ja Anfang der 2000er. Und da war ja Digitalfilm auch noch nicht so weit verbreitet, wie jetzt heutzutage. Oder heutzutage heißt es eigentlich.
1998.
In der Südsee, allein, ja mein Budget war klein. Herein. Komm im Verein, okay, Fazitzeit. So, bevor ich jetzt hier Jan komplett rezitiere. Ich fange mal an mit meinem Fazit, wenn das okay für euch ist. Oder habt ihr noch irgendetwas, was ihr beisteuern wollt zu Roofman?
Nö, ich hab nix.
Nö, mach mal.
Gut. Ich fände es ganz lustig, das haben unsere werten Zuhörer und Zuhörerinnen nicht gehört, aber wir machen hier immer so eine Art Vorgespräch, wo wir uns immer so ein bisschen über den Klee loben, boah, wie gut siehst du aus, boah, voll toll, was du dabei bist. Und da habe ich schon so rausgehört, dass meine Kollegen und Kolleginnen den Film okay und ganz gut fanden. Ich sag's ganz ehrlich, ich fand ihn richtig stark. Ich fand ihn richtig toll, ich habe den sehr genossen. Das war für mich ein sehr berührender und auf eine angenehme Art amüsant und vor allem ehrlicher Film. Der reißt keine Bäume aus, aber irgendwie fand ich genau das richtig toll an dem Film. Ich habe den, wie gesagt, sehr genossen. Es war auch ein interessantes Double Feature, denn nach dem Film habe ich Die My Love von Lynn Ramsey geguckt, wo das Thema Beziehung auf eine andere Art behandelt wird. Auch eine sehr interessante Art, wie ich finde. Aber ich habe wirklich Roofman sehr genossen. Ich kann verstehen, wenn einen da ein paar Sachen drin sind, die man nicht so mag, aber ich fand den ganz toll. Von mir eine Empfehlung. Manuel, bitte.
Ich fand den insgesamt gut. Ich fand den bodenständig, der war unterhaltsam, der war so eine gute Mischung aus allem. Ich muss sagen, er hat jetzt noch mal ein bisschen gewonnen durch auch eure Kommentare zu der Tragik und den ganzen Figuren und so und was ich jetzt im Nachhinein noch so gelesen habe. Aber mit dem hat man schon kann man gut machen. Also wenn man im Moment was im Kino sucht und keine Lust auf Wicked hatte oder so, dann würde ich schon sagen, dass man damit Spaß haben kann. Zum Abschluss noch, ich hatte mich gefragt, ob das Ende wirklich so passiert ist und ich sage nichts, aber es ist so passiert.
Dankeschön. Ja, du hast es schon richtig verstanden und dir gedacht, du, ich habe den Film gesehen und danach dachte ich, Schulterzucken. Ja, habe ich jetzt gesehen, muss ich auch nie wiedersehen, aber es ist einfach ein Film, der durch die Geschichte funktioniert. Es ist total spannend zu sehen, dass diese Geschichte wirklich so passiert ist und durch Filme, die eine wahre Geschichte erzählen, da bin ich immer so gnädig und das fasziniert mich so, dass man da Sachen sieht, die man in anderen Filmen total krass kritisieren würde und da denkt man dann, ja klar, ist alles so echt passiert. Egal wie bescheuert und wirr und unglaubwürdig das manchmal klingt, denkt man, ja, so ist halt einfach das Leben. Und deswegen mag ich generell Filme, die so wahre Geschichten erzählen. Und deswegen finde ich es toll, dass es den gibt. Die Schauspieler funktionieren super. Aber es ist halt ein Film, der so ein bisschen, der hat keine Ausschläge. Und durch unsere Besprechung vielleicht auch ist die Gesamtgrundlage ohne Ausschläge vielleicht ein bisschen nach oben gerutscht. Aber er hat irgendwie... Ist der so ebenerdig für mich geblieben. Das muss nicht schlecht sein. Und wie gesagt, ich würde auch empfehlen, den zu gucken, einfach weil die Geschichte so cool ist und weil sie wirklich so passiert ist.
Alles klar. Vielen Dank.
Hat der Film am Anfang gesagt, based on a true story oder nicht? Ich weiß es nicht mehr.
Ich bin mir gerade unsicher. Weiß ich nicht. Aber gegen Ende kommt ja dieses Obligatorische, dass du dir nochmal gezeigt wirst, dass das alles passiert ist.
Genau, aber auf so einem Anfang stand, weiß ich nicht mehr, das ist ja schon nochmal ein Unterschied, finde ich. Aber ja.
Auch auf einer wahren Geschichte basiert dieser Podcast. Es hat die Geschichte erzählt von drei Telestammtischern, die sich abends zusammengetroffen haben, über Roofman zu reden. Und was soll ich sagen, diese Geschichte hat jetzt ihr, ich möchte sagen, Happy End gefunden. Es war ein sehr schöner Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, zum Beispiel, dass ihr sagen wollt, boah Mensch, der Manuel und der Stu, die sollten mal öfters Podcast machen, dann geht mal auf Discord. Da haben wir einen Community Hub. Da könnt ihr uns Feedback geben und könnt mit uns und ganz, ganz vielen lieben, netten Leuten über Filme und Serien und was weiß ich noch alles reden. Da einfach mal in die Shownotes gucken. Da gibt es einen Link, draufklicken und der führt euch zum Glück. Manuel hat etwas zu sagen?
Ne, ich wollte dich erstmal ruhig ausreden lassen, da war ich aufgezeigt.
Ach so, ne, bitte, bitte. Du hast
ich wollte noch anmerken, Wie in der Schule, ja. Nee, wenn wir schon auf dem Discord sind, wir machen im Moment eine Redaktions- und eine Community-Top-Liste des Jahres. Ihr könnt euch gerne beteiligen, indem ihr eure Top 10 einschickt und dann machen wir daraus eine gesammelte Top-Liste. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, ihr könnt noch Avatar gucken, wenn ihr unbedingt wollt und schauen, ob der bei euch in der Top-Liste auftaucht, aber dann ist irgendwann Deadline und macht da gerne mit.
Okay. Und wenn ihr den Telestammtischer des Jahres küren wollt, dann macht das bitte und lasst euch von niemandem irgendwas einreden. Aber ich sag mal so viel, wenn ich gewinne, gibt es Gratis-Eis. Ich sag's nur.
Und Schlocker ist schon wieder Bestechung. nein, M&M ich zahle nur, oder? Wenn in meinem Shop Bücher gekauft werden.
Ja, okay.
Also es liegt an euch.
Ja.
Ach so, man kauft Bücher und dann zahlst du. Ich dachte, das
dann
geht andersrum.
Dann habe ich ja Geld. Ja, nee, wenn ich Bücher verkaufe, bekomme ich ja Geld, mit dem ich dann Eis zahlen kann für meine Kollegen. Sonst habe ich ja kein Geld.
Weißt du,
ja.
Eigentlich geht es so, Schlogger zahlt mir Geld, damit ich keine Bücher schreibe. Aber gut, das arbeitet noch
ja,
ein bisschen.
Ja, was du für Bücher schreiben würdest, das wissen wir ja alle.
Ich
will kein Buch über Spannbettlaken haben, lieber Stu.
Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Luft ist raus. deswegen sage ich jetzt nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de und wenn ihr diesen Podcast irgendwo gehört habt, wo man ihn liken oder bewerten kann, dann liked und bewertet ihn. Und wenn ihr ihn bewertet, bitte positiv, weil ansonsten ist der Manuel ganz, 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 ganz traurig und wir wollen keinen traurigen Manuel. Das möchte niemand haben.
So
nämlich. Ich sage Tschüss, dann sagt die Schlogger Tschüss und dem Manuel gebührt das letzte Wort, damit ihr endlich aufhört zu weinen. Tschüss.
Ciao.
Tschüssi.